Die Zeit wird natürlich nicht reichen, alles aufzuschreiben. Ich gebe euch noch einen Moment, um noch ein, zwei wichtige Dinge festzuhalten. Was nimmst du wahr hier in diesem Raum? Und dann lade ich ein, dass einfach einige Mal ein oder mehrere Stichworte vorlesen, am besten schön laut, damit alle das hören können. Wer mag mal ein, zwei, drei Stichworte vorlesen? Krippenfiguren. Krippenfiguren. Ich wiederhole das, glaube ich, doch nochmal. Menschen. Tannenbaum. Kerzen. Leere Stühle. Das Kreuz ist wieder da. Die Sonne, Schlagzeug, eine einsame Kugel am Tannenbaum, Geborgenheit, Wärme, die Musiker, Maren, Licht der Sonne durchflutet den Raum, den Weihnachtsbaum mit Doppelspitze, drei brennende Kerzen. Atmosphäre, eine gute Atmosphäre. Die wenigen angegrauten Häupter. Er meint mich hier. Freude. Lachen. Gibt es auch jemand, der was riecht, also was Angenehmes, frage ich mal. Tannenduft. Jemand, der was hört. Ich habe das nicht verstanden. Gottes Liebe. Schöne Musik. Ich höre Menschen atmen. Wir könnten hier stundenlang fortfahren und würden feststellen, Mensch, was der andere da gesagt hat, das habe ich noch gar nicht wahrgenommen. Die einsame Kugel hier am Tannenbaum. Oder ach ja, da sind ja drei Kerzen. Und der Tannenduft. Und Menschen sind ja auch noch da. Wir sitzen alle in demselben Raum und doch nehmen wir das, was hier ist, unterschiedlich wahr. Ich habe als erstes, als ich heute Morgen hier reinkam, den Baum gesehen und dachte, Mensch, wir haben einen Baum, wie schön. Kennt ihr das Spiel, ich sehe was, was du nicht siehst? Ich denke, die meisten ja. Eine Person sucht sich etwas aus, was die anderen erraten müssen. Es muss allerdings technisch gesehen für alle sichtbar sein. Man muss es irgendwie sehen können. Und dann sagt derjenige, der sich das ausgesucht hat, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist, und dann nennt er eine Farbe. Und dann wird geraten. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Obwohl etwas ausgesucht wird, das jeder irgendwie sehen kann, wird es nicht immer erraten. Das hat oft gar nichts mit unseren Augen zu tun, sondern mit Aufmerksamkeit und mit Wahrnehmung. Wir sehen Dinge und sehen sie doch nicht. Die Dinge sind da und wir nehmen sie aber nicht wahr. Macht mal die Augen zu und überlegt, was euer oder überhaupt wer neben euch sitzt und was der anhat. Ihr habt es mit Sicherheit gesehen. Wir machen jetzt nicht den Praxistest, aber das ist manchmal ernüchternd, so. Ich weiß, was ich angezogen habe, weil ich das noch gebügelt habe, aber sonst wüsste ich das auch nicht. Ich habe jetzt hier auch keinen Nachbarn, naja. Beim Hören ist es nicht viel anders. Wir hören unterschiedlich. Ich höre ein Weihnachtsstück von CD, ein altes Weihnachtslied, modern verändert mit vielen Jazz-Elementen. Und es ist wundervoll und ich schwelge da drin. Meine Freundin hört das gleiche Stück, verzieht das Gesicht, sie findet es furchtbar. Wie kann man ein altes Lied nur so verschandeln? Wir hören das Gleiche und hören doch Unterschiedliches. Jemand sagt, mir ist kalt. Ein anderer hört nicht nur, dass jemandem kalt ist, sondern sofort die Aufforderung, dass ich jetzt aufstehen muss, um das Fenster für ihn zu schließen. Hören hat nicht nur was mit Ohren zu tun, sondern mit Aufmerksamkeit, mit Wahrnehmung und mit der Deutung dessen, was wir da hören. Was meint der andere eigentlich, wenn er dies oder das sagt? Der Predigttext hat mit Hören und Sehen zu tun und mit Wahrnehmung und Deutung. Ich lese euch den Text, der für heute auch angegeben ist als Perikopentext, aus Matthäus 11. Matthäus 11 ab Vers 2, nur einige wenige Verse. Und ich lese aus einer modernen Übersetzung, weil ich das oft ganz spannend finde, mal nicht altvertraute Worte zu hören, sondern neue Formulierungen mit gleichem Inhalt natürlich. Matthäus 11 ab Vers 2. Es geht da um Johannes den Täufer. Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Christi. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen: Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab ihnen zur Antwort: Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Soweit der Predigttext vom Hören und Sehen und Wahrnehmen und Deuten. Johannes ist ein bekannter Mensch zu seiner Zeit. Bekannt dafür vor allem, dass er Menschen ins Gewissen predigt. Er will Menschen dazu bringen, dass sie ihr Leben überdenken und ändern. Und er richtet sich dabei nicht nur an das Volk, sondern auch an die Herrschenden seiner Zeit. Relativ klar und nachvollziehbar ist, dass er sich damit nicht nur Freunde macht, sondern natürlich auch Feinde. Wer will als derjenige, der dem Volk sagt, was er zu tun hat und große Macht hat, schon hören, dass er sein Leben ändern muss? Johannes hätte es aber viel einfacher haben können. Er kam aus einer Priesterfamilie, sein Vater ist Priester und er hätte dieses Amt sicher von seinem Vater übernehmen können. Das wäre ein sicherer Posten gewesen, bequem und angesehen. Doch Johannes verzichtet sowohl auf Sicherheit als auch auf Karriere. Er geht einen anderen Weg. Er lässt sich von Gott für eine besondere Aufgabe berufen, Menschen ins Gewissen zu reden. Tolle Aufgabe. Er verlässt die gut geordneten Verhältnisse und geht in die Wüste. Er predigt den Menschen Gott. Er weist sie darauf hin, dass sie ihr Leben ändern müssen. Und er tauft Menschen im Jordan als Zeichen der Umkehr und als Zeichen dafür, dass Gott neu mit Menschen anfängt. Johannes wird durch seine Predigten und seine Aktionen zum Wegweiser. Er redet in seinen Predigten von einem, der nach ihm, Johannes, kommen wird, einen Retter, den Gott senden wird, einen, der dem Volk endlich Frieden bringen soll. Denn das ist ja die große Hoffnung des Volkes, die Rettung von den Römern, Freiheit und Frieden. Ein Reich, in dem nur noch Gott herrscht, Heil, Heil für alle Menschen. Und dann passieren Dinge durch Jesus. Jesus beginnt in der Öffentlichkeit zu wirken, von Gott als dem Vater zu sprechen und so ein neues, altes Bild den Menschen vor Augen zu malen. Er ruft Jünger um sich und zieht mit ihnen durch das Land. Er heilt Menschen, er erregt Aufsehen. Etwas Neues beginnt mit Jesus. Und während Jesus seinen Auftrag lebt, gerät Johannes zwischen die Fronten. Er wird einfach zu unbequem, er kritisiert zu viel. Das lassen sich die Herrschenden nicht gefallen. Johannes kommt ins Gefängnis. Und dort scheint er ins Grübeln zu kommen. Was ist mit dieser Hoffnung, die er, Johannes, in Jesus gesetzt hat? Was ist mit der Befreiung, die er ja predigt? Ist Jesus wirklich der, von dem er, Johannes, geredet hat? Und wie ist das alles einzuordnen? Auch heute stellen Menschen Fragen. Ob sie so viel über Jesus fragen, bin ich mir nicht so sicher, aber zumindest haben viele Menschen eine Meinung über Jesus. Dass jemand wie Jesus vor 2000 Jahren tatsächlich in Israel gelebt hat, das stellt heute kaum noch jemand in Frage. Die Frage ist, wie ist das einzuordnen, was da passiert ist? Und möglicherweise taucht diese Frage doch auf in der Adventszeit zwischen Plätzchen backen und Geschenke kaufen. Wer war dieser Jesus eigentlich und welche Rolle spielte er oder spielt er heute? Johannes hat sich mit Sicherheit viele Gedanken darüber gemacht, wie Gott in das Geschehen der Welt eingreift. Er hatte sein Vertrauen auf Jesus gesetzt und hatte den Menschen zumindest angedeutet, dass wahrscheinlich Jesus dieser versprochene Retter sein würde. Und er hat damit letztlich die Hoffnung geschürt, dass er das Volk befreien würde. Und nun landet er, Johannes, selber im Gefängnis. Er hat sich Befreiung sicherlich etwas anders vorgestellt. Ob das alles doch ein großer Irrtum gewesen ist? Liebe Gemeinde, die Frage nach dem, was wir hoffen, taucht ja oft zu den unmöglichsten Zeiten auf. Oft verbunden mit einer Katastrophe, die einfach in unser Leben so hineinplatzt. Wir werden krank, arbeitslos oder es gelingt uns etwas nicht. Und dann kommt schon mal diese Frage, kann ich mich tatsächlich auf das verlassen in meinem Leben, auf das ich mich bis jetzt verlassen habe? Was ist, wenn alles zusammenbricht? Was ist, wenn das nicht mehr trägt? Was trägt denn mein Leben überhaupt? Und war das, was ich bis jetzt gehofft habe, vielleicht alles ein Irrtum? Die Hoffnung hat in dieser Zeit, in der Advents- und Weihnachtszeit, Hochkonjunktur. Viele erhoffen sich vieles. Besinnlichkeit, mehr Zeit, Genuss, Harmonie in der Familie. Wir hoffen, dass wir mit lieben Menschen eine gute Zeit haben. Und wir hoffen uns, dass im nächsten Jahr alles besser wird. Wir erhoffen uns in der hektischen und arbeitsamen Advents- und Weihnachtszeit das, was uns sonst nicht gelingt und was wir sonst vermissen. Aber oft erleben wir, dass diese Hoffnung so nicht erfüllt wird. Wie sollten wir es ausgerechnet in einer Zeit, die doch letztendlich wieder voll ist mit Arbeit, wie sollten wir es ausgerechnet in dieser Zeit besser schaffen, zur Ruhe zu kommen als sonst? Wie sollten wir es schaffen, ausgerechnet in dieser Zeit einen langen Streit zu beenden, den wir vorher schon nicht beendet haben? Auch Menschen, die mit Gott leben, erleben das wie andere Menschen auch. Wir erleben Enttäuschung und Fragen und Zweifel. Johannes macht, wie ich finde, das einzig Richtige, was er mit seiner Frage machen kann. Er wendet sich an den, um den es geht. Er wendet sich an Jesus. Und da er, wie es scheint, nicht selber kommen kann, schickt er einige Jünger für eine Antwort. Die Antwort Jesu allerdings ist doch sehr unbefriedigend, zumindest auf den ersten Blick. Ich schätze, was Johannes sich erhofft hat, ist eher eine grundlegende Antwort, ein klares Ja oder meinetwegen auch ein klares Nein, aber Klarheit. Nicht so ein Wischiwaschi, ein klares Statement. Ja oder nein? Ja, ich bin der, auf den ihr gehofft habt, oder nein, ich bin es nicht. Da kommt ein anderer. Johannes erhofft sich mit Sicherheit eine theologische Einordnung. Wie ist das zu verstehen, was da passiert? Aber statt dieser klaren Antwort gibt Jesus die Frage an Johannes zurück. Jesus lässt die Frage offen. Er erklärt dem Johannes nicht, was die Wahrheit ist und was er glauben muss. Er fordert Johannes bzw. seine Jünger auf, sich umzuhören und umzusehen. Was hörst du? Was siehst du? Was passiert da? Was ist da? Und Jesus erinnert Johannes an eine Weissagung aus alten Zeiten. Der Prophet Jesaja sagt diese Worte dem Volk Israel in einer bitteren Krisenzeit. Ein Ausblick in eine Zeit, in der das Volk Gottes Heil erlangen soll. Und ich lese mal diese ganzen Verse, von denen Jesus hier nur einige zitiert. Ich lese aus Jesaja 35 ab Vers 1. Jesaja 35. Überschrift: Das zukünftige Heil. Und da spricht der Jesaja folgende Worte: Freuen wird sich die Wüste, jubeln das dürre Land, die Steppe wird singen vor Freude, sie ist aufgeblüht, ein Meer von Lilien. In voller Blüte steht sie da und singt und jubelt vor Freude. Schön wie der Wald im Libanon soll sie werden, prächtig wie der Berg Karmel und fruchtbar wie die Scharonebene. Dann wird jeder die Herrlichkeit und Pracht des Herrn, unseres Gottes, sehen. Stärkt die kraftlosen Hände. Lasst die zitternde Knie wieder fest werden. Sagt denen, die sich fürchten, fasst neuen Mut. Habt keine Angst mehr, denn euer Gott ist bei euch. Jetzt wird er euren Feinden alles Unrecht vergelten, das sie euch angetan haben. Gott selbst kommt, um euch zu helfen und euch zu befreien. Dann bekommen die Blinden ihr Augenlicht wieder und die Tauben können hören. Gelähmte springen wie ein Hirsch und Stumme singen aus voller Kehle. In der Wüste brechen Quellen hervor. Bäche fließen durch die öde Steppe. Teiche entstehen, wo vorher heißer Wüstensand war. In der dürren Landschaft sprudelt Wasser aus dem Boden. Wo heute noch Schakale lagern, wachsen dann Gras, Binsen und Schilf. Eine Straße wird es dort geben, die man Heilige Straße nennt. Kein unreiner Mensch wird sie betreten, sie ist nur für das Volk des Herrn bestimmt. Wer auf dieser Straße reist, kann sich nicht verirren, auch wenn er sich nicht auskennt. Kein Löwe liegt auf der Lauer, auch andere Raubtiere gibt es dort nicht. Nur die erlösten Menschen betreten diese Straße. Alle, die der Herr befreit hat, kehren jubelnd aus der Gefangenschaft zum Berg Zion zurück. Von Freude ergriffen, jubelnd vor Glück, kommen sie heim. Trauer und Sorge sind für immer vorbei. Was für Bilder, die der Prophet Jesaja dem Volk damals ins Herz gegeben hat, vor die Augen gemalt hat. Was für ein wundervolles Bild von dem, was Gott einmal tun wird. Und wie viele Prophetien des Alten Testaments gibt es auch hier verschiedene Ebenen der Erfüllung. Ein Teil davon hat sich erfüllt, als das Volk wieder heimkehrt aus der Gefangenschaft. Aber die vollständige Erfüllung wartet noch auf sich. Und Jesus erinnert Johannes an diese Worte und sagt, du weißt doch, was prophezeit worden ist. Und er zitiert, die Augen der Blinden werden aufgetan, Ohren der Tauben werden geöffnet werden. Und Johannes muss sich an diesen gesamten Text erinnern können. Und damit das Bild vor Augen haben, dass Gott der ist, der das tut. Folglich auch der ist, der jetzt durch Jesus handelt und dieses ewige Reich Gottes vor Augen hat. Nun waren die Messias-Erwartungen damals ein bisschen anders als das, was Jesus getan hat. Deshalb war das wahrscheinlich schwierig einzuordnen. Johannes erhält auf jeden Fall keine theoretische Antwort von Jesus. Er hat im Prinzip gar keine Antwort bekommen. Er bekommt eine Aufforderung, nämlich die Aufforderung, hinzuhören, hinzusehen, wahrzunehmen und das alles richtig zu deuten, was da passiert. Was aber scheinbar schwierig ist, weil Gott manchmal so ganz anders handelt als vorgesehen, so von uns, als wir das erwarten. Wir haben im Studium gelernt, wenn in einer Gruppe die Frage kommt, wie das und das zu verstehen ist und ich als Gruppenleiter gefragt werde, dann oft diese Frage an die Gruppe weiterzugeben. Ich gebe die Frage weiter an die Gruppe. Das klingt ein bisschen taktiererisch und manchmal nervt das auch einfach. Kann ich nicht einfach eine Antwort bekommen? Eine klare Antwort? Kann ich nicht mal wissen, was richtig und falsch ist? Warum die Welt in Unordnung ist und warum manches in meinem Leben nicht klappt? Einfach nur eine Antwort. Aber Gott gibt uns nicht auf alles eine Antwort. Es gilt, selber eine Antwort zu finden, eine eigene Antwort, durch eigene Fragen. Eine Antwort zu finden durch das eigene Hören, das eigene Sehen und durch unser Wahrnehmen und unser Deuten. Gott beantwortet nicht alle unsere Fragen, selbst nicht alle Fragen, die um ihn sich drehen. Die Frage nach der Wahrheit. Er lässt vieles offen. Und überlässt uns damit viele Entscheidungen. Niemand kann für uns entscheiden, was wir glauben. Niemand kann für uns entscheiden, wie wir unser Leben gestalten. Niemand kann für uns entscheiden, wie wir unsere Beziehung zu Gott leben. Ob du in den Gottesdienst oder in den Hauskreis gehst, ob du dir zu Hause Zeit für Gott nimmst, ob du deine Gaben entdeckst, entwickelst und einsetzt, das entscheidet niemand außer dir. Und auch Jesus nimmt uns diese Entscheidung nicht ab. Das hat damit zu tun, dass Glaube Bewegung ist. Veränderung. Glaube ist ein Weg, den wir gehen, ist eine Beziehung, die wir leben und die lebendig ist und die damit veränderlich ist. Glaube ist nichts, was wir haben. Wir sagen manchmal, ich habe einen Glauben. Wir haben diesen Glauben nicht. Da ist nichts, was wir festhalten können. Glaube ist kein Statement. Glaube ist eine Beziehung zu einem lebendigen Gott. Und zwar zu einem Gott, der sich nicht in ein Schema pressen lässt. Der manchmal auch zu unserem Leidwesen geheimnisvoll bleibt. Und nicht immer Antworten gibt und schon gar nicht immer zu verstehen ist. Wie du persönlich zu Jesus stehst, darauf kann mir niemand anderes eine Antwort geben als ich oder du für dich. Wer Jesus ist, dazu lässt sich theoretisch einiges sagen. Natürlich. Aber das klärt nicht meine Beziehung zu ihm. Ein Wunder ruft nicht automatisch Glauben hervor. Es geht immer um unsere eigene Antwort. Jesus ruft zu einer eigenen Antwort auf. Glaube ist immer ein persönlicher Weg, nie ein Nachplappern von vorgelesenen Sätzen. Und Matthäus spritzt es im Prinzip hier mit dieser Begebenheit, mit dieser Erzählung zu. Es geht nicht darum, dass man das rechte Wissen über Jesus hat, sondern es geht darum, dass man sich den Heilserfahrungen, zu denen Jesus einlädt, nicht verschließt. Diese Erfahrungen erheben einen Anspruch, sie nötigen zur Entscheidung für oder gegen Jesus. Natürlich ist es gut, wenn wir Dinge wissen. Nur das alleine reicht nicht. Es geht immer darum, was mache ich damit? Es reicht mir nicht, dass ich über meinen Ehemann etwas weiß. Es geht darum, die Beziehung zu leben, zu gestalten. Es geht nicht nur darum, dass wir sagen können, wie Jesus ist, sondern wie erlebe ich ihn? Wer ist er für mich? Glaube ist nur mit aktiver Selbstbeteiligung möglich. Ohne geht es nicht. Es geht nur, indem wir uns darauf einlassen. Ansonsten ist es theoretisch erlangtes Wissen. Glaube geht, indem wir die Augen öffnen für das, was Gott macht, an uns und in dieser Welt, indem wir hören, was Gott sagt. Nicht nur anderen, sondern auch mir. Indem wir wahrnehmen, was Gott in dieser Welt wirkt, in diesem Ort, an den Menschen neben mir, aber eben auch an mir. Und das ist manchmal anders, als wir denken und hoffen. Gott wirkt. Wir müssen manchmal aber ein bisschen genauer hinsehen. Wir brauchen die innere Offenheit, dass Gott anders handelt, nicht in diesem engen Rahmen, den wir manchmal für ihn vorsehen. Wir erwarten von Gott, dass wir am Heiligabend, dass wir in dieser Weihnachtszeit Frieden spüren in unserem Herzen. Am besten durch ein wohliges Gefühl, vielleicht noch durch ein bestimmtes Lied im Heiligabend-Gottesdienst, das uns immer schon so deutlich machte, dass Gott da ist. Aber womöglich zeigt Gott uns diesen Frieden einmal anders. Wir erwarten, dass wir in der Adventszeit alles gut gebacken bekommen, damit wir Gott in Ruhe erleben können. Aber womöglich bleibt es für uns hektisch, aber Gott zeigt uns, dass er auch da drinne ist und bei uns ist. Ich bin davon überzeugt, dass Johannes erwartet hat, aus dem Gefängnis freizukommen. Wir erwarten vieles und sind doch oft enttäuscht von Gott, von Menschen, von der Gemeinde. Und manchmal übersehen wir dabei, dass Gott schon längst etwas in unserem Leben tut. Nur eben anders. Aber das ist der Gott, an den wir uns halten können, der eben auch mal anders handelt. Vielleicht nicht so offensichtlich. Nicht so, wie wir das unbedingt für uns brauchen oder meinen zu brauchen. Aber dieser Gott ist verlässlich als Gott, der neben uns steht, der uns zur Seite steht. Und das feiern wir im Advent, dass dieser Gott zu uns gekommen ist. In Jesus Christus, seinem Sohn. Und dass er durch den Heiligen Geist in unserem Leben wirkt. Als Jesus seine 12 Jünger mitten in einer Krise fragt, und ihr, wollt ihr auch weggehen wie diese anderen? Es hatten sich viele abgewandt. Da antwortet Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist Christus. Petrus verbindet das beides, Glauben und Erkennen. Und darum geht es. Lasst uns in den nächsten Tagen des Adventes und Weihnachten mit Christus rechnen und gucken und hören, wie er wirkt. Und versuchen, unsere Erwartungen nicht zum Zentrum zu machen. Lasst uns wahrnehmen, wo Gott schon ist und wie er handelt. Für uns und in uns und mit uns und durch uns. Amen.